Heute am 2. Juni 2025 freue ich mich ganz besonders auf dich, Matthias Assmann. Guten Morgen, lieber Matthias.
Guten Morgen, guten Tag.
Guten Tag. Wie schön, dass es klappt und wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Magst du dich kurz vorstellen, bitte, lieber
Matthias? Ja, Name steht, glaube ich, irgendwo sicherlich in den Shownotes. Matthias Assmann. Ich sage immer gerne, dass ich ein gebürtiger Hesse bin, bekennender und sprechender Hesse. Ich bin 59 Jahre alt, lange überlegt, ob ich das sagen soll jetzt. Mit einer ganz, ganz lieben Finnin und wir leben mittendrin zwischen Finnland und Deutschland in Schweden, wo wir uns ganz seit fast 20 Jahren zu Hause fühlen, haben zwei erwachsene Töchter. Die eine studiert schon so ein bisschen in meiner Richtung Fashion, ist dort für die Produktion zuständig bei einer großen Fashion-Marke in Schweden. Und die andere studiert auch in meine Richtung oder in unsere Richtung, die Richtung von meiner Frau und mir, in Linköping, 2 Stunden südlich von hier und auch in München, mit einem Gastsemester Wirtschaft mit Fokus auf Deutschland. Also geht in eine gute Richtung.
Das passiert immer mal, dass man mehr über die Kinder redet als über sich selber. Sag uns vielleicht zum Einordnen noch kurz, was macht dich aus? Was treibt dich? Wer bist du?
Ich bin ein bisschen zweigeteilt. Ich hatte schon in der Schule Kunst und Mathe als Hauptfach und musste mich da irgendwann entscheiden und in Richtung Marketing bin ich gerne gegangen. Was mich ausmacht, ich bin, glaube ich, sehr, 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 sehr kumpeliger Outdoor-Typ, der gerne draußen ist mit Menschen, die und dort Gespräche führt, beim Wandern und beim, ja, seit 2000 machen wir zusammen einmal im Jahr was ganz, ganz Verrücktes in der Natur, so ein Wasserlauf oder so. Und das ist für mich wichtig, solche Sachen. Bin aber sehr, sehr gerne auch mit mir selbst und mit Musik beschäftigt. Musik ist so meine zweite Sache, die niemand weiß. Ich habe eine Vergangenheit mit einem Plattenvertrag und mit Musik, was ich dann mit dem Umzug 1995 nach München komplett getrennt habe. Das sind zwei verschiedene Wege.
Zum Glück weiß ich ja ein kleines bisschen was davon. Zum weiteren Einordnen. Du bist für mich und für viele in der Branche, wir bleiben auf dem B2B-Level, wir bleiben da, wo wir dich als professionellen Kommunikationsexperten kennen, im Besonderen, was die Outdoor-Branche betrifft. Magst du uns deine Firma kurz vorstellen mit den Fakten, die dazugehören, was Mandl Media ist und wie du aufgestellt bist?
Ja, vor fast 20 Jahren, wie gesagt, bin ich hier hochgekommen und habe einen anderen Namen gesucht, weil ich vorher mit der Agentur Eastside gearbeitet habe, die ich mitgegründet habe. Und dann war es hier oben ganz, ganz spannend. Und wir haben jeder fragt mich, was Mandl heißt. Und Mandl ist die Nuss, die Glücksnuss in Skandinavien. Und das ist 2005 für mich perfekt gewesen, weil 2006 das Leben hier oben neu gestartet hat. Da ging es hauptsächlich darum, Marken zu führen oder Marken zu unterstützen, sehr, sehr gerne unterstützen, helfen, über die Arme greifen und vorbereiten auf dem Weg von Skandinavien nach Deutschland. Jetzt kannte ich ja den deutschsprachigen Markt sehr, sehr gut schon durch unglaublich viele Autokilometer im Handel und das Unterstützen von skandinavischen Marken. Wir haben eine Arbeit bei Gore, die mit dem Gore-Trix. Und hier oben war es dann so, dass das ganze Feld brach lag. Es gab irgendwie niemanden, der große Marken, also Weltmarken, so richtig einordnen konnte auf dem Weg nach Deutschland. Und die ersten 3 Monate hier in Schweden waren unglaublich. Fjell Räven und Hestens. Hestens ist eine Bettenmarke. Waren zwei wirklich wichtige Marken in Schweden, die ich als Kunden oder als Partner sofort gewonnen habe und auf dem Weg nach Deutschland umstrukturieren helfen oder neu einführen helfen. Und das waren gleich solche Herausforderungen, die Mandl Media geprägt haben. Das heißt, dieses Brücke bauen, vorschnuppern, an der Marke arbeiten, die Botschaft der Marke so vorzubereiten, dass sie in diesem großen deutschsprachigen Markt aushält, dass sie dort eine Nische findet, dass sie dort punktgenau landet, ist sicherlich ein Hobby von mir geworden. Und was schon früher am Studium ist jetzt sowas wie eine Berufung, würde ich sagen, dieses an der Marke arbeiten tatsächlich und dann schlussendlich den Markt Launch vorzubereiten, sozusagen. Was ist wichtig? Welche Daten brauchen wir? Mit welcher Art von Geschwindigkeit oder finanziellen Mitteln würde man in den deutschen Markt reingehen? Auf welche Netzwerkpartner in Deutschland, Österreich, Schweiz sollten wir als erstes verlassen und welche Messen sind wichtig gegebenenfalls? Das heißt, sehr viel ausprobieren, welche Antworten man bekommt bei so einer Vorbereitung. Und darüber zu sagen, jetzt gehen wir den Weg und wir versuchen so viel wie möglich das Rausschmeißen, das Verbrennen von Geld zu vermeiden. Was ich öfter mal sage, ob 17 Jahre Zusammenarbeit mit der deutsch-schwedischen Handelskammer, der deutsche Markt ist so begeisternd und dann so verlockend, aber ist auch ein großer Markt hier. Geld zu verbrennen, wenn man das falsch macht mit der Einführung der Marke, einen langen Atem zu haben, das ist so eine der Sachen, aber vorsichtig anzufangen, vielleicht auch sich Nischen rauszusehen, geografische Nischen rauszusuchen oder auch tatsächlich in seiner Marke, in seiner Koalition zu buddeln, welche Teile meiner Koalition sind denn die, mit denen wir in Deutschland am besten anfangen, wo wir vielleicht außerordentlich gut sind.
Jetzt muss ich mir überlegen, welche von den vielen Fragen du mir eigentlich schon geklaut hast, weil du schon so viele schöne Sachen erzählt hast von dem, wie du arbeitest. Nochmal kurz zum Einordnen für Mandel Media. Seit wann gibt es euch? Mit wie vielen Kollegen arbeitest du und wie viele Kunden habt ihr derzeit?
Der offizielle Start war 2006 eben mit meinem Land in Stockholm. Ich habe im Büro in der Altstadt angefangen und war ganz alleine. Ziemlich rasch hat sich die Ulrike Hahn zu mir bewegt oder ich habe sie gefragt. Sie hat mit mir bei Easter schon gearbeitet, können wir zusammenarbeiten und wir waren dann zu zweit, zu dritt, zu viert und sehr, sehr schnell fünf Leute in einem 180 Quadratmeter Büro mit drei Praktikanten. Also irgendwann war Mandel hier oben in Stockholm, 180 Quadratmeter, 10 Leute, davon 100, ja, sowas wie, oh, die Hälfte war Showroom und sowas wie ein Hub mitten in der Stadt, mit dem Fokus natürlich auf Schweden und von Skandinavien, aber auch immer mit der Brücke nach Deutschland und der Ulrike Hahn mit ihrem Schreibtisch, mit ihrem Büro in Köln. Bis Corona hat sich das ein Tick, ich sage immer vor Corona und nach Corona, aber vor Corona haben wir schon abgebaut und haben gesagt, diese festen Mitarbeiter und diesen großen Showroom brauchen wir vielleicht so gar nicht mehr. Hier in Skandinavien ist alles ein Tick schneller, ein Tick weiter. Freelance-Business ist ein wichtiges. Wir gehen runter, wenn immer einer gegangen ist und nach Deutschland zurückgegangen ist oder einen anderen Job gefunden hat, habe ich aufgefüllt mit einem Freelancer. Und wir waren eigentlich bis Corona auf 5 Leute und dann mussten wir natürlich kappen und brauchten auch 2 Jahre keinen Showroom mehr. Und jetzt sind 8 Leute, die mit Mandel Media arbeiten, in 4 Ländern, die projektweise arbeiten auf speziellen Funktionen oder eben Mandel repräsentieren. Aber der Hauptsitz ist hier in Stockholm.
Und darfst du teilen, mit wie vielen Kunden du arbeitest oder möchtest du das teilen?
Ich habe da keine Zahlen, aber es sind sicherlich so regelmäßig 5, 6 größere Projekte und dann haben wir die Scandinavian Auto Group mit 75 Marken, wo ganz, ganz viel passiert und kleinere Projekte anstehen. Dann geht es sicherlich in Richtung Beratung, aber auch in Marketing-Services wie Übersetzungen oder Fotografie.
Und da ich ja ein bisschen weiß, wie du arbeitest über unsere verschiedenen Stationen, wo wir auch schon zusammengearbeitet haben, ist das, glaube ich, ich würde mir gerne dabei zuhören, dich zu fragen, also entsprechend auch bei deiner Antwort. Was macht es aus, mit Mandel Media zu arbeiten? Und dann kannst du dich auch schon auf die nächste Frage vorbereiten, denn wie sieht Medienarbeit heute aus, kommt dann danach. Aber was ist das Besondere, mit einer Persönlichkeit wie dir zu arbeiten und mit den, ich weiß, dass deine Netzwerke der Kern des Ganzen sind, deswegen nehme ich dir jetzt einfach kurz die Antwort weg. Aber das, was es ja ausmacht, auch das ist immer nicht so einfach. Du darfst dich ruhig ein bisschen selber jetzt darstellen, denn sonst kann man gar nicht genau verstehen, wie groß dein Netzwerk eigentlich ist und was das natürlich für die Scandinavian Outdoor Group, die SOG, als auch für die Partner bedeutet, mit denen du arbeitest.
Ja, vielleicht erzähle ich dazu, dass ich einer der Gründer bin von der Scandinavian Outdoor Group. Es war 2000, hatten wir die Idee zusammen mit unserem Martin Kössler und er ist immer noch ein wichtiger Bouncer für mich und wir sind beide sehr, sehr arg noch gekoppelt an die Scandinavian Outdoor Group. Aber ich habe ganz vielen deutschen und internationalen Marken auch auf dem Weg zurück, also von Deutschland oder Nats Garnavien geholfen, wie Swarovski Optik oder ja, ein paar Marken, die gefragt haben, könntest du vielleicht meine Marke dort oben mal antesten lassen in verschiedenen, was es auswirkt. Und das ist schwierig zu sagen, wenn die Marken, mit denen ich gerne arbeiten würde oder die Kunden, die ich in Zukunft auch noch haben möchte, sind tolle, wertige Outdoor- und Sportmarken, die vielleicht in einem anderen Land ihr Glück versuchen wollen oder mal bouncen wollen, was denn möglich ist. Die skandinavischen Marken suchen in Deutschland sowas wie, wow, das ist für uns ganz wichtig, wir sind schon da, wir wollen hier größer werden, was machen wir bisher falsch oder wo kannst du uns helfen? Also es geht sehr, sehr oft über LinkedIn zu einem, also das passiert tatsächlich jede Woche, hallo Herr Aswan, wir haben uns schon mal gesehen oder gehört, können wir mal kurz miteinander sprechen und in 30 Minuten oder 20 Minuten kann ich eine Marke eigentlich schon recht gut beurteilen und zu sagen, wie weit die als Marke sind, wie sie aufgestellt sind. Jetzt zurzeit sind es viele Interviews, die ich mit norwegischen Marken mache. Da geht es darum, das ist ein ganz toller Auftrag mit Innovation Norway, zu schauen, wie man norwegischen Marken auf dem Weg nach Deutschland beziehungsweise das Wachstum in Deutschland, Österreich, Schweiz steigern kann. Dieses kurze Beurteilen ist das, ich glaube, ich habe noch im Ohr, dass du gefragt hast, was macht dich da aus? Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich das Zuhören, worum geht es denn? Das ist eine Sport- und Outdoor-Marke oder eine Destination. Seit 12 Jahren auch Destinationen, die für mich auch Marke sind, die auch eine Botschaft haben, die auch Menschen haben, die sie engagiert transportieren und kommunizieren. Was macht die Marke aus? Wo seid ihr der Zeit? Ich vermeide zu sagen, dass ich da so ein bisschen Coach oder Psychologe spielen will, aber ich bin sicherlich direkt neugierig und kann es nicht lassen, auch zu sagen, dass der nächste Schritt wäre, wenn wir uns nochmal treffen.
Lass mich das kurz einhaken, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um zu transportieren, wie tief du A, in der Passion steckst, weil du es lebst und B, natürlich auch in den ganzen Netzwerken. Das heißt, wir sprechen über Plattformen, wir sprechen über Auftraggeber, wir sprechen über Marken, wir sprechen auch über andere Agenturen. Und um dem Anspruch B2B ein bisschen gerecht zu werden, würde ich mich freuen, wenn du eins deiner Projekte einmal kurz durchskizzierst, wo dann unsere ZuhörerInnen ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet Medienarbeit? Wenn du darfst auch gerne ein bisschen zurückgehen, ne? Was hat sich verändert und ob das jetzt eine der Fragen kann sein, mit welchen Tools arbeitest du, was betrifft AI? Was sind Influencer für dich heute? Wie hat sich Social Media in die Arbeit eingesetzt? Wo ein Status quo wäre schön, wenn du so ein bisschen beschreibst, was dir gerade am prägnantesten zu teilen wäre.
Ich glaube, ich fand alles wirklich schwierig, ein konkretes Beispiel. Aber ich erzähle kurz, dass 2006 ich die tolle Aufgabe hatte, bitte hilf uns bei Fjällräven, die Marke so zu positionieren, dass wir nicht in Schweden so ausschauen wie eine Outdoor-Marke und in Deutschland wie eine Lifestyle-Marke. Wir müssen ja überall gleich ausschauen und wir wollen innerhalb der nächsten 3 Jahre im Globetrotter im Schaufenster sein mit irgendwas und jeder muss wissen, das ist Fjällräven, ohne vielleicht das Logo zu sehen. Und das war eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Das heißt, das beinhaltete nicht nur den Markenkern zu erfassen und viel zu diskutieren, sicherlich auch zu reisen. Wir sind nach Lappland gereist und haben uns die verschiedenen Events angeschaut. Das sind die Fjällräven Polar Adventure und alle möglichen Sachen, die dort stattfanden. Und ein kleiner Event hat uns Spaß gemacht. 120 Leute sind in Fjällräven Klassik gewandert durch ein Gebiet mit Rentieren und Samen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu entwickeln 3 Jahre lang. Dann war das auch relativ einfach mit Globetrotter, denn Phoenix hat sich gegründet und Globetrotter war in der Familie. Fjällräven, dieses Go Back to Own Back Kunst Leben haben wir damals, den Königspfad, den sollen wir uns wieder zurückerobern. Das ist da, wo der erste Rucksack passiert ist. Und die Verbindung, jetzt schlage ich da eine Brücke, was ist da wichtig zu wissen, okay, wie funktioniert der deutsche Endconsumer, was liebt der an Skandinavien, welche Zeichen oder Symbole sind da wichtig? Das ist in dem Fall vielleicht ein Kreuz gewesen für den Kunstleben, den wir dann manifestieren müssen, den wir einführen oder lehren müssen. dieses Unterstützen, dieses nah ran am Consumer sein, mitzuwandern, das Netzwerk zu nutzen mit den Medien. Natürlich war ich zuständig, geeignete Medien einzuladen. Und damals war es noch so, dass man gesagt hat, wir müssen Geo haben, National Geographic und BBC muss dabei sein und natürlich das Automagazin. Und das war wichtig. Heute würde ich sagen, wir würden einen größeren Misch machen. Wir würden ganz anders vorgehen. Aber damals war das noch so, dass wir sagen, okay, wir laden die ein, wir überzeugen die, die schreien drüber und dann wird das toll und da hast du eine riesen Reichweite. Das ist heute ein bisschen einfacher.
Beschreib ein bisschen mehr, was du im Kopf hast.
Es ist ja heute noch so, dass heute hatte ich eine Anfrage, heute Morgen. Wir haben eine neue Kollektion, könntet ihr bitte eine Pressemeldung rausschicken in Deutschland, Österreich, Schweiz an die Medien, dass es die gibt und dann schreiben die vielleicht drüber. Das ist old school, das ist immer noch notwendig, dass man seine Kollektion in irgendeiner Form zeigt. Ich glaube nicht mehr, dass wir genug Journalisten haben, die dort irgendwo sitzen und sagen, okay, ja, wow, da ist ja eine Kollektionspräsentation, da schreibe ich ja sofort drüber. Das passiert nicht mehr. Wir sind jetzt stecken geblieben in einer Zeit, wo wir sagen, okay, Reichweite ist alles. Wenn wir durch PR nicht mehr in eine große Reichweite in einem Magazin kommen, dann vielleicht über den Influencer, der 2 Millionen Kontakte hat. Und ich habe in meinen letzten 10 Jahren sehr, sehr viel Geld für Influencer ausgeben sollen, dürfen. Wir sind jetzt auch schon seit 2 Jahren in der Richtung wieder zurück zu den Micro-Communities, Influencer, die vielleicht nur 500 oder 5000 Reichweite haben. Die sind irgendwie viel, viel näher dran. Die erzählen nicht nur über sich und haben im Background, also sie nutzen die Brand oder die Destination als Backdrop für ihre eigene Story, sondern die sind tief drin und die nutzen das Produkt und die haben sich in diese Destination schon verliebt, bevor wir angereist sind. Und die Menschen, die haben natürlich eine kleinere Followerschaft, die sind aber auch sehr, sehr, sehr dankbar für ein Einbinden in der Marke. Wenn die recherchieren dürfen für ein Magazin in der Destination, wenn die das Produkt ausprobieren können. Ich habe gerade letzte Woche Astrid Wild beobachtet. Die haben ihre Damen eingeladen auf eine Insel hier und waren mit denen unterwegs. Und da wurden, ich weiß nicht, in 3 Tagen 80.000 Posts verfasst oder so. Also schätze. Und das ist auch Reichweite. Aber die einzuladen, mit denen in die Produkte zu gehen, kreativ zu sein, nah an den Menschen zu sein, mit denen man arbeitet. Ich kriege immer die Frage, welcher Influencer ist denn für meine Marke in Deutschland jetzt sogar, mit wem müsste denn arbeiten? Und das kostet immer sehr viel Geld, wenn der die 150.000 plus Follower auf Instagram hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr allergisch inzwischen. Denn die rufen mich ja auch an, die Influencer, und sagen, du arbeitest doch mit der Skin neben Auto Group, das sind ganz viele 70 Marken. Welche Marke hast denn Budget, um mich zu unterstützen? Und also wirklich jeden Tag. Das Zusammenarbeiten mit einem Influencer oder einem Blogger oder Instagrammer, das muss relativ natürlich passieren. Deswegen gibt es Möglichkeiten wie die Messe oder Medientage, um Leute kennenzulernen. Passen die zu meinem Produkt? Sind die okay mit meinem Produkt? Könnten die sich in meinen Rucksack verlieben? Und was machen die denn, wenn Neues? Und das ist die Einladung an jede Marke. Ich komme gleich zu AI, an jede Marke tatsächlich neugierig zu sein, was macht denn eure Zielgruppe? Aber nicht nur der Marketing-Manager, natürlich ist Marke immer gesteuert von ganz oben, auch die Leute, die vielleicht internationale Marken in Deutschland vertreiben, dass sie rausgehen aus ihrem Showroom im MOC und dass die tatsächlich mal gucken, wie denn so ein Olympia-Park-Event stattfindet oder was beim Medientag passiert. Wenn wir Medientage haben, dann sind die um 17 Uhr kommen 2, 3 Marken und schauen sich mal an, wie das denn funktioniert, dass man da die Scheu verliert. Und dieses neugierige Sein rausgehen, mit Leuten sprechen, ganz, ganz wichtig. Ich muss die Message irgendwo gesteuert werden, aber ich würde als internationaler Marketing den deutschen Vertrieblern einen Award verleihen für die besten Ideen oder für die tollsten Kooperationen-Dingen, die man anleiert, vor Ort, lokal. Aber nicht selber so einen Instagram-Account schaffen und versuchen, selber zu frickeln in meiner Region. Also Steering, jetzt hat das hier oben ein Freund, der hat einen AI-Podcast. generell sind die Skandinavier einen Tick weiter und das ist natürlich ein Stück Vorteil für mich, dass ich da schon Einblick habe und dass ich in einem Webinar auf dem deutschen Markt ein bisschen glänzen kann oder als Speaker erzählen kann, was hier oben schon gerade ganz arg norm ist. AI ist hier oben schon angekommen im Outdoor-Business. Wir hatten bei unserem letzten Medientag hier in Stockholm, dem Original der Medientage, in Downtown Camper, da hatten wir so einen Workshop zum Thema AI in der Outdoor-Branche, haben Agenten, Distributeure, Marken, aber auch Retail dabei gehabt und den AI-Fachmann, der zugehört hat. Und wir haben gesagt, wir machen das mal eine Dreiviertelstunde, mal gucken, was passiert. Und nach einer halben Stunde sind alle aufgestanden. Können wir noch weitermachen? Wir brauchen einen ganzen Tag. Das war ganz, ganz spannend. Bei mir ist hängen geblieben dieser lustigste Moment, in der das AI sicherlich hilft, mit seinen ganzen Amplituden jemanden zum Händler zu bringen. Und der Händler hat dann so viele Informationen. Die Marke hat so viel reingelegt, um zu erzählen, was das Produkt alles kann. Und dort vor Ort will der Kunde eigentlich nur noch wissen, was ist denn eine Baumwollunterwäsche? Kratzt die. Und das ist so ein toller Ausdruck von Enf. Also er kam jetzt natürlich von Naturkompanie, die haben gesagt, bitte, schreibt doch einfach, kratzt nicht. Also als dann hilft ihr uns mit dem Handel, mit der Argumentation. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit mein Credo, eine Marke runterzubrechen auf eine Ingredient-Brand, meinetwegen runterzubrechen auf was nicht so steht. Zu kompliziert zu sprechen. Also schon entsprechend der Zielgruppe anzupassen.
Es ist wahnsinnig spannend, weil so viele verschiedene Bestandteile da waren. Wir fangen ein, zwei Sachen noch mal kurz ein. Wenn du sagst Medientage und andere Plattformen, möchtest du die wichtigsten Plattformen, mit denen du arbeitest, einmal kurz skizzieren, weil ich weiß, das sind unterschiedlich.
Generell sage ich, okay, wir müssen die neuesten Technologien nutzen und wir müssen cool sein damit. Und AI wird uns in Zukunft sagen, okay, wir machen den Content, wir haben so viel, wir stopfen das irgendwo rein und das wird automatisch verteilt, dass wir da gar keine große Arbeit mehr mit haben. Auf LinkedIn, so wie es auf LinkedIn sein soll oder auf Instagram, wie es denn da am besten passt. Das Wichtige ist trotzdem die reale Begegnung. Wir machen den Sport- und Outdoor-Medientag im März. Einmal im Jahr jetzt immer. Wir haben im Oktober sicherlich den Scandinavian Media Day, mein ganz, ganz großes Faible. Dieses Jahr mit ziemlich viel Effekt, nicht nur den Medientag, wo wir Influencer und Journalisten einladen, sondern auch wieder Workshops oder Präsentationen, wo du auch schon teilgenommen hast und ich ganz, ganz dankbar war. Abends waren wir im April nach dem Medientag oder im März noch bei Globetrotter mit 80 Leuten und haben dort einen Abend verbracht mit ganz, ganz vielen, drei richtig guten Präsentationen und so. Ich habe drei TED-Talks gesehen, glaube ich. Das war wirklich toll. Das werden wir weitermachen. Das heißt, der Medientag, der ist vor 15 Jahren hier in Stockholm entstanden. Da sind wir einfach raus aus unserem Showroom, Open Door, aus der Agentur raus in den größeren Raum und haben wir uns zusammengetan mit Agenturen, mit Distributors und sind viel größer geworden und haben gesagt, wir müssen aber on top auch noch Workshops oder Präsentationen oder eine Happy Hour haben zum Thema. Und das ist hier oben der wichtigste Outdoor-Moment im Jahr. Also Mandel hier oben ist tatsächlich ein Synonym für Sport Outdoor Lifestyle. Hier ist der Markenname bekannt. Das ist in Deutschland möglich. Da haben wir 17 andere Klasse-Agenturen. Die zusammenzuführen, hat ganz gut geklappt. Da warst du auch mit ganz, ganz arg dabei bei unserem ersten Sport- und Outdoor-Medientag am Ende der Pandemie, die letzte Woche mit Face Mask. Dein unglaublicher Job, von dem ich vielen Leuten schon eine Stufe dort 30 Interviews an einem Part zu filmen, oder ich weiß nicht, vielleicht waren es ganz, ganz viele auf jeden Fall. Und das war professionell und toll, dort Marken zusammenzuführen, Agenturen zusammenzuführen. Die haben sich alle gemeldet und gesagt, können wir das wieder machen? Wie schaffen wir das dann zusammenzugehen? Und das ist sowieso das Credo. Wenn Agenturen, PR-Agenturen, die draußen vielleicht irgendwie Competitor sind, zusammengehen und sagen, wir machen die Veranstaltung zusammen, gemeinsam und wir laden zusammen ein, dann ist das Ergebnis immer ein ganz, ganz tolles. Das ist Magic und das werden wir, wie gesagt, zweimal im Jahr machen oder einmal im Jahr richtig, richtig mit dem Sport- und Outdoor-Medientag. Wir haben aber auch den Scandinavian Outdoor Award, den wir mit der Scandinavian Outdoor Group machen, der für mich irgendwie zweimal im Jahr richtig herausfordernd und spannend ist, wo wir tatsächlich Outdoor-Produkte mit ausgewählten Journalisten und Medienmachern testen. Jetzt sind wir in 2 Wochen in Dänemark zum Testen und dann gibt es ein Live-Broadcasting aus der, ich schicke dir einen Link. Ja, sind die Medientage, die sind für mich ziemlich wichtig, aber auch die Messen selber. Ich bin ISPO-Fan und Outdoor-Fan. Wir brauchen die internationale Plattform, obwohl ich ganz, ganz spannend in Richtung rüber jetzt geschaut habe und auch auf der Eurobike sein werde, um die Sachen anzuschauen. Diese regionalen Pilze, die jetzt hochschießen, davon sind vielleicht 10% richtig spannend und die bleiben auch. Die schaue ich mir an, auch um zu beurteilen, was machen wir mit den skandinavischen Marken im deutschsprachigen Raum. Aber die hier oben, die niemand kennt, das Danish Outdoor Festival mit 25.000 Endverbrauchern oder das norwegische mit B2B mit 30.000, diese Sachen, die hier oben passieren, die sind so richtungsweisend und für mich ein ständiges Lernen und ein richtiger Spaß. Wir sind wirklich viel unterwegs, teilweise mit der Familie, aber oft auch alleine.
Und die kritischen Faktoren dazwischen, also wir kennen uns ein bisschen, deswegen weiß ich, was du sagst, auch wenn du immer in einer positiven Sprechweise bleibst und in dem Highlighten, was es alles für Möglichkeiten gibt. Aber sehen wir vielleicht eine Relevanz, dass jemand wie du vor einem Mikrofon in einem B2B-Podcast auch den kritischen Bestandteil dazu sagen darfst? Also was machen Plattformen jetzt nicht nur online, ne? Sondern auch das Ganze, wie du sagst, es sind Messen, es sind einzelne Medientage, es ist die Mischung von Produkten, Agenturen, Medien, Zusammenhalt. Im besonderen Outdoor-Branche, glaube ich, verdient einen Blick und verdient wahrscheinlich auch einen Kommentar oder einen Wunsch in die Zukunft von dir. Genauso wie der Handel. Also du darfst ruhig auch, wenn du es hast, wenn du sagst, das ist jetzt eine Art von Aufruf auch an die Branche, wo du dich für einsetzen magst oder wo du es auch wichtig findest, dass wir uns alle miteinander austauschen. Was sind so die nächsten Schritte basierend auf der jetzigen Situation? Was siehst du? Was möchtest du uns empfehlen, Alemann?
Große Aufgabe. In Sachen Messen, da ist sicherlich bei den Marken jetzt das Geld ausgegangen und dann sehr viel mehr Löhnnöte, dass eine Messe wie die ISPO oder die Outdoor gestrichen wird und die nächste ISPO ist ordentlich vorbereitet. Ich glaube, da hat man einige hervorragend, also zugehört einfach. Und dieses Zuhören, beurteilen, ich sehe eine Messe generell und einen Treffpunkt als einen Platz, wo man sich trifft und als ein Produkt. Und dieses Produkt muss man natürlich abklopfen und sagen, was ist meine Zielgruppe, was wünschen die sich, wofür geben die Geld aus, wenn die dabei sein wollen. Und wie kriegen wir, also bei den Medientagen, wie kriegen wir die Marken, die ja eine Participation Fee zahlen müssen, wie kriegen wir dazu, dass die an diesen Medientag langfristig glauben und wie bekommen wir eine interessante Presse dorthin? Das heißt, wir müssen wirklich überlegen, das ist ein wichtiges Produkt und das muss auch wie ein Produkt behandelt werden. In Sachen die Marken, die internationale Marke vor allem, wir haben einen riesen Respekt vor den großen, großen Fischen, den großen Händlern und da anzurufen oder einen Ansprechpartner zu haben, das ist oft sehr, sehr stiff, kann gar nicht so locker passieren, wie das hier in Skandinavien, Schweden passiert, wo ich in der Hauptstraße in jedem Laden einen Ansprechpartner habe. Also ich habe in jedem der Markenläden hier in Stockholm ein Freund. Das ist aber in Deutschland nicht ganz so. Vielleicht entwickelt sich was in der Sendlinger Straße in München. Da möchte ich mitarbeiten, tatsächlich. Und dort einfach die Marken wieder diesen Respekt verlieren und sagen, die sind ja Partner. Ich würde gerne wissen, was du machst. Ich würde gerne all die wertvolle Quadratmeterfläche im Handel mehr nutzen für Aktivitäten. Der Handel ist so froh, wenn dort auf der Fläche auch nach den Öffnungszeiten was passiert. Wenn dort, wenn das Haus zu einem Veranstaltungsplatz wird, wie ein Sportschuster, ich glaube, diese wenn ich kritisch wäre, dann, dass, dass nicht genug passiert und nicht genug in Partnerschaft gedacht wird in unserem Bereich, dass wir wirklich Aufruf, bitte lieber handeln. Geht wieder zusammen mit den Vereinen, macht Läufe, wie das Sport Schuster gut vorlebt, ladet euch Presse ein zu einer Veranstaltung abends, nutzt euren Platz, den ihr mitten in der Stadt habt, und bietet den an als Treffpunkt, als Plattform, und seid da agil. Auch Markendinge, über die vielleicht noch nicht gelistet sind oder bei euch vielleicht eine Nische, ein Nischendasein. Obwohl, aber liebe Marke, geht auch auf den Handel zu und sagt, wir sind wirklich interessiert, was ihr macht. Über diese Information, wie viel verkauft ihr von uns war, von unserem Markensegment, auch so, welche Aktivitäten macht ihr mit einem Verein oder wo seid ihr unterwegs? Naturkompaniert in Schweden hat jetzt ganz, ganz clever zugehört und hat gesagt, das ist so schade, dass wir hier im Wald bei dem Pfad nicht genauso wie mit Google Maps auf der Straße sehen können, wie es da ausschaut. Und jetzt haben die ein paar Influencer oder Ambassadors gefragt, habt ihr denn Lust, da mal lang zu wandern? Und dann habt ihr so eine Google-Kamera auf dem Kopf hinten drauf und ihr geht da spazieren und ihr macht dann so einen 360 Grad um und ihr wandert diese Strecke ab und dann hat jeder so eine, und zusammen machen wir diesen ganzen Pfad natürlich zusammen mit dem Tourismusverband Kartlegen, wie heißt das? Wir machen also eine richtige schöne Google Maps Karte mit unserem Wald, mit unserer Region. Das sehe ich in Bayern oder in den ganzen Alpen sicherlich auch spannend, dass man sagt, ich würde gerne mal wissen, wie das ausschaut, wenn ich eine Alpenüberquerung mache, also Inspiration. Aber dieses Einbinden macht Naturkompaniert hier oben, die machen auch ganz, ganz tolle Abende zusammen. Das heißt, bitte, lieber Handel, öffnet. Ich würde gerne Ideen mitbringen für wunderbare, inspirative Abende, die ein bisschen über dieses Kompass lesen und wie packe ich meinen Rucksack ordentlich hinausgehen. Also wirklich meaningful, tolle Themen zu bearbeiten und vielleicht auch einen schicken Abend zu machen, eine Delegation einzuladen und einen Vortrag zu hören. Vielleicht aber auch Musik. Auch das ist eine Möglichkeit. Haben wir schon gemacht. Wir haben in allen Beckengeschäften in Deutschland, Österreich, Schweiz ein Jazz Award gemacht, wie heißt es. Und das war eine riesengroße Sache. Also da die Offenheit zu haben, beiden Seiten zuzuhören und sagen, was können wir denn noch zusammen machen? Außer über Konditionen sprechen und über Liefertermine. Also hier oben hat es zwei, drei Leute, die auch auf LinkedIn schon agil sind. Ich habe jetzt da keinen Namen parat jetzt direkt, aber man kann über LinkedIn ziemlich gut auch recherchieren, wer ist, und ob ChatGPT hilft da sicherlich, wer ist fit in Sachen AI im Outdoor-Bereich. Und da gerne Finnen und Schweden fragen. Die Finnen sind für mich immer noch weiter vor wie ein Schwül. Also das sind für mich die absoluten Sterne, was das angeht. Wen könnte ich denn einladen auf ein Gespräch bei mir im Haus? Was kann ich da lernen? Ich glaube, hier oben ist niemand mehr auf ChatGPT alleine unterwegs, aber jeder benutzt es jeden Tag. Hier gibt es verschiedene andere Werkzeuge, die ausprobiert werden, die ganz, ganz flachs auch irgendwie Hanebüchen irgendwie präsentiert werden. Aber das ist hier oben. Klar, wir müssen so schnell wie möglich dahin kommen, dass das alles vereinfacht wird, damit wir mehr Zeit draußen haben. Damit wir mehr Zeit haben für reale Meetings, für die kleine Community. Und Community aufbauen, dafür brauchen wir in Zukunft natürlich AI. Eine Community zu handeln auf einem großen Kanal. Es ist jetzt schon so, dass man sagt, also schon seit langem, dass Instagram Anzahl der Follower auch ein Stück weit Werbung ist. Und das ging mir genauso, wenn ich ein Sporthaus hätte und eine Marke kommt und sagt, wir sind übrigens ganz, ganz gut vernetzt und haben eine klasse Community und da sind 3000 Follower auf Instagram nicht eine große, also kein Riesenausunterschied.
Auch wenn du sagst, dass es möglicherweise klassifizierter ist, denn das war eine deiner Hinweise. Das kann sein, dass die dann qualitativer sind. Wie teilst du die Wertung?
Die Marke selber, das wird leider so gesehen. Eine Marke mit wie North Face oder Nike, die haben total viele und da ist es für den Händler natürlich einfach zu sagen, wäre ja klasse, wenn ihr erzählt, dass ihr jetzt auch bei uns zu erhalten seid, zumindest in die. Also die Marke selber muss eine ganz, ganz solide Community haben und ich sage jetzt nicht, Hauptsache viele Follower auf Instagram, wäre klasse, wenn ihr die ordentlich bespeist mit Content, der authentisch ist, der aus der Community kommt. Das ist wichtig. Nur in der Zusammenarbeit mit Influencern sage ich, bitte geht auf die wirklich, die sucht ihr aus, nicht nach Anzahl Reichweite, sondern die zu euch gehören, die euer Produkt, weil alles andere werdet ihr in Zukunft nicht leisten können. Es ist wirklich, die sind nicht echt, was Geld kostet, ist nicht immer viel wert. Ich habe da ganz, ganz miese Beispiele, die ich auch jeden Tag anschaue auf Instagram. Das heißt, die Marke selber braucht einen starken, wir brauchen eine starke Community mit vielen Members und wachsend, um eine Art von Währung zu haben, dem Handel.
Also differenzierte Sichtweise ist das Wichtigste daran. Ne? Und bevor wir, du kannst dich schon mal vorbereiten, so Richtung Ende des Podcasts für ein paar Exen. Ich weiß schon. Letzte Frage zur generellen Markteinordnung. Welche Veränderungen siehst du kommen, beziehungsweise gibt es Veränderungen, die sich auch intensiv auf die Outdoor Community-Kommunikation auswirken, gibt es gerade was von der SOG zu teilen, von der Scandinavian Outdoor Group? Wie schaust du in die Q3, Q4 und wie schaust du in 26?
Es sind einige angeschossene Rehe natürlich in unserer Branche, Marken, die wirklich zu kämpfen haben und die erfolgreich sind sicherlich die sich auf sich selber konzentrieren und nicht schnell reagieren. Dieses schnell reagieren verursacht Unsicherheit. Das sehen wir bei den Zöllen. Das war ein großes Thema beim letzten Network-Meeting mit der Scandinavian Outdoor Group, die Marken. Das große Credo ist, dass wir zusammen was machen müssen, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir lernen müssen voneinander, von Fehlern. Trotzdem muss jede Marke natürlich eine eigene Art von Bahn gehen und ganz genau wissen, wofür stehen wir da eigentlich. Aber unter dem Skandinavienbogen ist es recht einfach, sich zu verstecken und da mitzuschwimmen, alles mitzunehmen, was da ist. Ich glaube, alles mitzunehmen, was so eine Vereinigung, wie die Scandinavian Outdoor Group bietet, aber auch, es gibt ja auch die deutschen Gruppen, die zusammenarbeiten. Ich finde immer toll, wenn Deuter und Leki und Schöffel und Lober zusammen was machen, finde ich wahnsinnig gut. Alles mitzunehmen, was es gibt an Awards, an Medientagen, an Messen, um dabei zu sein, um sich zu positionieren, um die Möglichkeit zu sehen, nicht nur das Produkt zu zeigen, sondern zu sagen, wir stehen dafür. Wir machen vielleicht in Meinhausen bei Sport 2000 bei einem Einkaufstag vielleicht abends nochmal eine Geschichte zusammen mit ein paar Influencern und wir laden zu was ganz Besonderem ein oder so. Das muss ich jetzt mal prüfen, das würde ich gerne mal andenken. Und dieses ganz genau wissen, was wir machen, weil dafür stehen wir, das ist auch wichtig für den Händler, das ist attraktiv für den Endverbraucher, der erkennt sich wieder. Ich glaube, die cleveren Die gehen raus. Die gehen aus ihrer, ich würde jedem Verkäufer sagen, 2 Tage weniger in der Woche am Schreibtisch oder im Showroom sitzen und gucken, was in der Stadt passiert. Und sich anbieten. Wollen wir das zusammen machen? Also wirklich jede Kooperation ist willkommen.
Was siehst du als, was siehst du als, was gibt es, ne, weltpolitisch, geopolitisch, das wissen wir, aber gibt es etwas, was du noch herausstellen möchtest, wo wir auf Herausforderungen treffen werden dieses Jahr?
Ja, die Unsicherheit ist eine große Gefahr und das geht sehr, sehr schnell, dass jemand, der im Verkauf ist, wirklich nur in seinen Excel-Sheets und Zahlen und vielleicht auch negativen, dieses Positive fehlt ein Stück weit, diese Motivation, diese Inspiration zu sagen, das müssen wir jetzt anpacken, aber ich habe eine Idee oder man braucht Vision oder Inspiration von woanders her, das will auch hier rausgehen. Ich finde, wir Deutschen, ich bin immer noch bei einem deutschen Pass und ich gehe hier oben auch noch als der Deutsche und in Deutschland sagt man der alte Schweden zu mir. Aber wir sind ja sicherlich kritischer als generell, das ist ja das Klischee des Deutschen und das stimmt auch. Dass wirklich beide Füße auf dem Boden ist das, was ich von den Finnen lerne. Die Augen offen halten und der Ministerpräsident oder ist es der Alex Stubb aus Finnland lebt es derzeit vor, dieses verbindliche Handshaken und nach vorne schauen und positiv sein, ist das, was mir arg fehlt in Deutschland. Das ist Meckern auf einem recht hohen Niveau. Ich glaube, wir könnten, ich darf überall, das Schöne ist, ich darf überall anrufen und sagen, wollen wir kurz miteinander reden und da freut sich jeder. Also nehmt gerne bitte alle wieder das Telefon in die Hand und anstatt eine E-Mail zu schreiben. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man hört, können wir das vielleicht heute Abend machen, weil ich habe heute Nachmittag noch was. Oder kann ich morgen mit dir sprechen? Ich finde, bei dem Gespräch ist es gut. Und dieses Zusammen im Markt, wir sind so ein tolles Segment. Ich darf seit 1990 nichts anderes machen wie das. Und das ist deswegen so, dass wir uns helfen, dass wir loyal miteinander sind, dass wir ganz anders, ich bin ja auch auf anderen Messen wie der Spoger und Gaffa, die noch niemand gehört hat, oder auch der Möbelmesse, da ist ein ganz anderes Umfeld, da ist eine ganz andere Kommunikation und ganz anderer Dresscode. Und wir haben es so gut miteinander. Das dürfen wir doch gerne auch erzählen und gerne auch am Telefon.
Es ist schön und es ist ja das, was es auch ausmacht. Ne? Auf der einen Seite müssen wir uns mit extrem vielen kritischen Faktoren auseinandersetzen, jeder in seinem Umfeld, insbesondere wenn es darum geht, was für Marken gerade alles leiden, aber auch was die Punkte der Klimakatastrophe betrifft und in all dem, wo wir unsere Verantwortung alle leben müssen. Deswegen, ja, es tut gut, mit den Menschen so zu arbeiten, wie wir es tun.
Auch in deiner Arbeit, dass ich kann es halt mir hören. Und das ist so ein typisch deutscher Satz. Ach, Sustainability, ich kann es nicht mehr. So. Und ich finde, vielleicht ist es auch so, dass wir sind alle gefragt, natürlich zu arbeiten. Und ich finde die Sustainable Development Goals alle wunderbar. Wir sind vielleicht in unserer Branche ein bisschen zu weit speziell geworden in Richtung Material und in Richtung Staub aufwirbeln. Und das ist alles wichtig. Und das ist alles toll. Wir haben vielleicht hier und da vergessen, die Leute mitzunehmen und klar zu formulieren, was es eigentlich geht. Ich denke jetzt an PFAS, die Diskussion finde ich super spannend. Nur ist so schon auf der Performance Days eigentlich eine meiner Lieblingsmessen schon zu sehen, dass da die Vorträge nicht mehr so arg besucht werden, weil es zu kompliziert ist, weil wir zu arg in Richtung Klima und schrecklichen Gesundheit denken. Ich glaube, wir können in so vieler Art andere Sustainable Development Goals auch ansprechen. Und ich habe jetzt hier sicherlich nicht den.
Und ich würde jetzt zu dem letzten Teil unseres gemeinsamen Podcasts kommen. Du musst dich jetzt ein bisschen zurücklehnen, entspannen und darfst spontan auf die folgenden 5 Fragen antworten. Ich werde gar nicht reagieren. Das ist bitte sei spontan unter der Motto, wie konnte mir das passieren? Und wir starten mit der ersten Frage, dein peinlichster oder lustigster Business-Moment, lieber Matthias.
Dass ich irgendwann mal eingeladen war nach Finnland zu einer Präsentation zu funktionellen Sporttextilien. Tatsächlich werde ich immer noch zu sowas eingeladen, also so eine Art Workshop. Und ich war vorbereitet und wusste, das machen die Scout-Vereinigung und ich bin mal hingereist und das war außerhalb 2 Stunden von Helsinki weg. Und dann habe ich eine PowerPoint-Präsentation dabei gehabt, auf einen Stick auch noch und nach meinem Computer und wo ist denn bitte eine... Nee, das war mitten im Wald und es waren 3000 Leute aus 5 Scout-Vereinigungen zusammen, die 4 Tage dort campen zusammen, aber auch Workshops haben und da war ich einer von vielen Workshops. Und mein Workshop war, dorthin zu kommen, war, es hat geregnet ohne Ende und es war nur so ein Faltdach und kein Computer und kein Bildschirm und so. Und ich hatte drei Funktionswerken dabei. Also es waren 17 Leute. Und ich habe eigentlich mit, die haben gesagt, das sind 3000 Leute, auf deiner Bühne werden es wahrscheinlich, also je nachdem, wir wissen das genau, aber mal gucken, wie viele Leute. Und ich habe mit 200 Leuten gerechnet. Und wir waren zu 17 und ich war klatschnass, weil da hinzukommen, alle waren mir klatschnass und hatte kein Mikrofon oder keine Präsentation und so. Und ich habe so gelacht. Ich habe gedacht, das ist so typisch Finnisch und es war so intensiv mit den 17 Leuten. Und ich habe da gestanden und gedacht, wieder mal so eine Situation. Wie bin ich hier gelandet? Das denke ich eigentlich immer, wenn ich auf ein paar Kisten stehe in der Scandinavian Village und ein Mikrofon habe und die Preisverleihung für den Scandinavian Outdoor Award mache. Wie komme ich hierher? Und das war sicherlich lustig, aber wurde dann klasse 3 Tage. Hat dann auch aufgehört zu regnen.
Dein inspirierendster Moment oder Mensch, der dich besonders geprägt hat?
Also im Business ist es so, dass wir irgendwann die Scandinavian Night gemacht haben mit Hagelös, Big Performance, Hester und Dawn of Norway. Und das war so ein Riesenerfolg und 800 Leute in der Murfahrthalle in München. Und am nächsten Tag ist der Peter Schöffel auf mich zugekommen. Ja, Osman, den ich ja übrigens sehr, sehr schätze und für den Podcast mit jemandem, seinem Sohn bei SAZ, fand ich genial. Also er hat gesagt, also wie könnten Sie denn das sich vorstellen, das auch mit den deutschen Marken, seinen bayerischen Abend zu machen? Und, das war eine gute Frage, die er dann gestellt hat, was kostet es, aber wie stellen Sie sicher, dass jede Marke das Gleiche rauskommt, wenn jede Marke dasselbe bezahlt für als Partner für diesen Event? Und das habe ich dem Martin Köstler erzählt und der hat gesagt, in 5 Monaten hat es keine einzige der Scandinavian Brand gefragt. Das ist so typisch deutsch. Da ziehe ich mich hier mit rein. Und das war für mich so ein Klick. Wir haben hier so mit den skandinavischen Marken so eine Competitive Advantage. Die würden nie auf die Idee kommen, zuerst zu fragen. Da spuckt jeder in die Hände und macht mit erstmal. Und dann schauen wir, was rauskommt. Und das ist nicht böse. Die deutschen Marken sind da eher sehr, sehr genau. Einfach wollen wissen und das planen. Und so. Und das sind die Skandinavier. So ein Vertrag ist auch nur ein Fünftel so lang aufgesetzt wie ein deutscher Vertrag. Die Amerikaner haben noch längere Verträge, aber das war für mich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da muss was raus werden. Und schlussendlich war das so ein Moment, in 2000, wo es dann darum ging, wir machen so eine, das hat dann Martin dann hauptsächlich angetrieben, aber die Scandinavian Outdoor Group war im Prinzip da geboren an dem Moment.
Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Wie ich schon gesagt, ich glaube, dass wir mit den tollen Sustainable Development Goals der UN, die habe ich vor 5 Jahren kennenlernen dürfen, da wüsste noch niemand so richtig, was das alles ist. Und dann war es ein Storytelling-Event mit Wikipedia und die haben gesagt, kannst du uns da helfen? Ich habe gesagt, ich weiß manchmal, um was es geht. Und die haben gesagt, wir wollen Lobby machen für ein paar der Sustainable Development Goals. Da geht es um Sustainable Cities, da geht es um Equality, da geht es um Partnership und das muss man rausstellen für die ganzen Editors bei Wikipedia. Und ich glaube, das sitzt immer noch drin. Das war ein unglaublich cooles Projekt, sehr professionell. Und ich glaube, in Zukunft möchte ich gerne ein bisschen mehr Fokus legen auf die anderen Goals eben, weil ich glaube, dass die ersten Sustainable Development Goals wie gesundes Wasser und gesunde Luft, da wird genug zu gemacht, was wirklich mir am Herzen liegt, ist die Leute zu inspirieren, dass sie sich bewegen, dass sie auch reisen, dass sie andere Länder kennenlernen, dass die Remote Areas in den Skandinavien, da wo ich wohne, dass es den Leuten dort, wo ich wohne, auch gut geht und dass die Remote Areas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da geht es um wie geht es uns hier? Also wenn wir dort einen Fokus drauf geben und auch Purpose setzen mit Kultur und Kulinarik, dann reisen da auch mehr Leute hin, dann lernen das mehr Leute kennen, dann gibt es da auch mehr Grund zu bleiben für die Leute. Ich möchte, dass die Leute dort, wo sie sind, ich rede da von Karelien an der finnisch-russischen Grenze oder ganz in Lappland oben, da möchte ich gerne ein bisschen mehr machen. Letzte Woche waren wir und haben Produzenten angeschaut mit 5 ausgewählten Journalisten in Rogaland, im Fjord Norwegen. War sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, dass wir dort wirklich einen Fokus draufsetzen, auch ganz wichtige Journalisten, die jetzt über diese Produzenten schreiben, da eine Plattform schaffen. Und das ist für mich was Tolles. Dann habe ich ein Projekt, Scandinavian Summits heißt das, wo wir versuchen, die Leute zu inspirieren und sich nicht beim Marathon anzumelden oder beim Halbmarathon, ein Geburtstagsgeschenk zu jedem 40. Sondern tatsächlich rauszugehen und deine Pilgerpfad machen, nicht unbedingt den Camino, der ist überlaufen, aber da gibt es so viele Pfade und Wege, jetzt rede ich wieder von Skandinavien, die niemand kennt. Ein Summit ist natürlich der höchste Punkt, der ist immer attraktiv. Kilimanjaro ist so ein Reiseziel. Die sind überlaufen, aber da gibt es ganz viele Bärenpfade und Geschichten und das muss irgendwann mal jemand zusammenfassen, inspirieren, vielleicht auch Education, dass man weiß, was man einpackt und was man mitnimmt, wie man sich körperlich vorbereitet und dann auch die Reise vorlegt beziehungsweise dann auch organisiert. Das Ganze ist ein großes Projekt mit ganz, ganz lieben Menschen um mich herum, die da unterstützen und wir schauen, dass wir sowas wie einen Anschubfinanzierung bekommen für Webseiten, für Education. Und das ist so ein Projekt, was ich in Zukunft ein bisschen mehr mache. Wir haus mit euch nicht an die Startlinie vom Stadtmarathon, da gibt es genug schon, sondern raus in Vertur und dort an die Startlinie bin.
Deine zuverlässigste Quelle oder dein wichtigster Glaubenssatz, lieber Matthias?
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich von den Finnen sehr viel gelernt habe. Und die sind so. Also unser Platz in Finnland, wo wir 3 Monate im Jahr leben können, ist sicherlich so eine Kraftquelle. Meine Familie natürlich hier, ich bespreche ziemlich alles mit meiner Frau. Das ist so die Kraftquelle. Und dann habe ich natürlich ein paar Leute um mich herum, die ich immer anrufen kann, egal ob die gerade auf der Nation hängen oder im Erziehungsurlaub sind. Die bouncen und die haben auch während der Corona-Zeit gebounced und einige, die übergeblieben sind, wenn man denn auswandert, ich nenne das jetzt gerne lieber einfach umziehen, weil auswandern klingt so nach Flucht. Ich bin immer noch 8 Wochen im Jahr in Deutschland, aber die mir geblieben sind, von meinen ganzen Freunden in München sind wichtige Impulsgeber und wichtige Kraftfelder. Mit denen mache ich einmal im Jahr entweder eine Fluchttour oder einen Segeltouren, also die lasse ich mir eine Motorradtour, eine Segeltour und Wandertour mit Menschen, die ich mag, sind Kraftquellen.
Und möchtest du einen Podcast, ein Buch oder etwas anderes empfehlen? Wir teilen sowieso alles das, was du jetzt gesagt hast mit den Summit-Touren etc. in den Shownotes, aber vielleicht gibt es noch ein finales Ding, was du gerne teilen möchtest.
Ja, das, was bei mir nicht so ankommt, ist, wenn zwei Leute einen Podcast machen und die einfach nur uns erzählen und was ihnen einfällt und vielleicht 5 Stichpunkte haben, da bin ich irgendwie raus. Die schwedischen Podcasts sind sehr, sehr schnell und da ist sehr viel Gelaber. Die deutschen Podcasts, da bin ich natürlich ein Hörer von deinen. Ich schaue mir immer an bei solchen Podcasts, wer spricht da und wer ist für mich interessant und dann höre ich da alle ab, ob das bei uns jetzt in unserem Business ja Schlussin ist oder SAZ Sport ist, das ist irgendwie eine gute. Dann gibt es Hotel Matze, ist ein Podcast, den ich höre, aber auch nur, weil der so heißt, nee. Weil der eine nette Stimme hat und das ist beim Joggen manchmal auch ganz cool und manchmal hat er interessante Gäste. Ich würde sagen, alle drei Podcasts hat er immer einen, den ich kenne oder wo ich weiß, könnte ein interessantes Gespräch werden. Das sind eigentlich, ich höre ein bisschen rein bei amerikanischen Podcasts, aber die schwedischen kann ich nicht. Also ich bin Schwedisch und ich spreche Schwedisch und ich schreibe Schwedisch. Ja, die sind mir too much.
Okay. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Am allereinfachsten ist sicherlich LinkedIn. Den Link gibt es dann in den Shownotes oder
ja, natürlich.
Ja, es ist so eine Plattform geworden, wo ich sehr viel Feedback bekomme und auch täglichen Chats. Da bin ich mindestens alle 2 Tage, aber alle Tage kann ich viel besser machen natürlich. Aber da sind es ganz viele, die ich wegdrücke und ganz viele, die meine Freunde dann. Da ist dann auch ein Linktree mit verschiedenen. Der Linktree, der geht dann, das ist eine Seite, die aufgeht und da hat man ganz viele unterschiedliche Webseiten, wo man zu meiner Firmenseite kommt, aber zu Projekten, die ich unterstütze.
Sehr gut. Damit haben wir ein bisschen länger gemacht, als ich eigentlich dachte, aber das war mir eigentlich vorher schon klar. Und wir haben diverse Aufgaben, damit wir ein bisschen diskutieren, wie wir in den Kommunikationsaspekten, was mir ja auch sehr am Herzen liegt für unsere Branche, die wichtigen Themen so skalieren, dass es auch die richtigen Channels findet. Möchtest du zum Abschluss unseres Podcasts noch etwas loswerden an unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen?
Seid lieb miteinander und ruft mal wieder mehr an. Greift zu Hörer und ruft an, das tut gar nicht weh. Es sind sehr viele scheu, die Jungen vor allem, aber ja, und bleibt in Bewegung. Ist das was? Also ich muss mich dafür tatsächlich für einen Halbmarathon anmelden, der ist Ende August, damit ich in Bewegung war. Die Männer brauchen immer so eine Moorwübel, damit man auch dranbleibt beim Training und dann regelmäßig was macht, aber Bewegung ist Leben.
Ich probier jetzt nicht auf Klischees zu reagieren, da bin ich, weißt du ja, trotzdem hast du vollkommen recht, wenn man das sagt, ob das jetzt wirklich spezifizierbar ist, weiß ich nicht, aber du hast vollkommen recht, in Bewegung bleiben ist das Wichtigste. Deswegen vielen, vielen Dank für deine vielen Bewegungen, die du in die Branche immer wieder einbringst und in all die großartigen Gedanken und die Positivität. Es ist eine Freude, mit dir zu arbeiten, zu sprechen und zu sein. Vielen Dank, dass du so bist,
Mats. Wo ist die Heimat nach München oder
der Heimat? Dankeschön. Ein bisschen Heimat. Und allen, die uns zugehört oder zugeschaut haben, teilt das, was euch gefällt. Gebt uns Rückmeldungen, wen ihr gerne als Gäste sehen möchtet. Gerne sowohl positive als auch negative Kritik immer sehr willkommen. Und natürlich zusammen in den einzelnen Kanälen dafür schauen, dass wir für die Veränderung gerade stehen dürfen und müssen, die wir alle brauchen. Und in diesem Sinne dir, Matze, und unseren Zuhörern einen schönen Tag. Und
bis bald. Tschüss.
Hey, the jump off with a personal message. Do you like my podcast or not? Then help me get better or stay good, preferably via LinkedIn. And please spread the word, share it, and make our content even more relevant. Thank you very much and see you next time.